Ich grüße alle herzlich im Namen Jesus. Schön, dass wir in seinem Hause sein dürfen. Es ist seine Gnade, dass wir hier sind. Wenn Jesus nicht in die Welt gekommen wäre, wenn er nicht die Menschheit erlöst hätte, dann wären wir heute nicht hier. A. Und B. Selbst wenn wir nicht gläubig wären oder die Menschheit Christus nicht erlebt hätte, wäre auf Erden so ein Chaos, dass wir uns gar nicht vorstellen können. Weil die Entwicklung der Menschlichkeit ist immer von Gott entfernt, immer mehr. Je mehr Zeit vergeht, wurden die Menschen immer mehr von Gott entfernt oder sind von Gott weggekommen, automatisch. Aber Jesus hat es gesehen und er kam und hat gesagt, die sollen nicht verloren gehen, die sollen leben, die sollen wirklich ewiges Leben haben. Und Jesus kam nur darum, dass wir, du und ich, lass uns nicht große Kreise machen, sondern den Kreis um uns herum. Jesus kam, damit du und ich überleben können. Wir haben am Donnerstag hier Regionalkonferenz gehabt, die hier waren, die haben es gehört. Die nicht hier waren, euch möchte ich ein bisschen hineinnehmen. Das Thema war gesandt, also geboren, gekommen, gestorben, auferstanden und dann ist er zum Vater wieder zurück. Aber somit ist seine Mission noch nicht beendet. Er ging zurück und er hat gesagt, ich komme wieder. Und er wird kommen. So wie einst Weihnachten stattgefunden hat, so wie einst Karfreitag stattgefunden hat, 33 Jahre später, so wie drei Tage später die Auferstehung stattgefunden hat, so wie Christi Himmelfahrt stattgefunden hat und so wie Pfingsten stattgefunden hat, so wird die Wiederkunft Jesus stattfinden. Ob du es glaubst oder nicht, aber es wird sein. Aber wir sind diejenigen, die es glauben und glauben wollen. Und auf ihn warten. Wir hatten Christi Himmelfahrt und ich habe so in meinem Geist empfunden, es wäre gut, wenn ich gerade so die Bedeutung von Himmelfahrt und zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, was hier geschah und wie es den Christen damals erging, wie es uns ergeht, auch kalendarisch, aber auch in unserer Zeit jetzt, wie es uns geht. Lasst uns da ein bisschen hineinkommen, aber der Herr schenke Gnade. Ich möchte aus Apostelgeschichte Kapitel 1 lesen, die ersten 14 Verse. Wir haben schon am Donnerstag ein bisschen was davon gehört, aber wir wollen heute noch tiefer hineingehen. Apostelgeschichte 1, 1 bis 14. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lernen. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt, denn Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, Siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was seht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und da sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Eiferer, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Herr Jesus, segne dein Wort. Gib, Herr Jesus, Verständnis. Gib aber auch Gnade, Herr Jesus, zu sprechen nach deinem Willen. Herr, beleb dein Wort. Herr, so wie du es vorgesehen hast, und segne uns. Amen. Ich habe den Titel der Predigt Aussendung und Ausrüstung tituliert jetzt. Aussendung und Ausrüstung. Wenn wir so die ersten zwei Verse lesen, den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun, auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Apostel, die er sich auserwählt hat, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Wir kennen die Geschichte alle. Wir wissen auch, wer Lukas war. Lukas war derjenige, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hatte. Und er hat auch die Apostelgeschichte geschrieben. Ich nenne ihn nur kurz, damit wir besser hineinkommen. In normalen oder anderen Übersetzungen, ich habe eine neuere Übersetzung, dort heißt es: Ich habe den Bericht geschrieben, edler Theophilus. Matthäus und Markus Evangelium wurden von Juden geschrieben. Lukas war aber kein Jude, sondern er war wohl Römer oder Heide. Und wenn wir so lesen, auch im Lukas Evangelium, im Kapitel 1, im Vers 3, dort schreibt Lukas auch: Ich schreibe dir den Bericht, edler Theophilus. Ich habe mir so Gedanken gemacht, wer war dieser Theophilus? Wenn es irgendjemand weiß, kannst du mir es nachher sagen, nach dem Gottesdienst. Aber er ist irgendwo unbekannt. Die Bibelausleger sagen, es kann sogar sein, dass es ihn gar nie gegeben hat, den Theophilus. Aber es kann auch sein, dass dieser Theophilus tatsächlich ein Römer war. Weil nur die Römer sich damals edel angesprochen haben. Edler Festus, edler Gaius und edle Römer. Wenn er nur an die Juden geschrieben hätte, hätten die Römer diesen Brief oder dieses Evangelium wahrscheinlich gar nicht angeguckt. Und Lukas, so entnehmen wir, dass er sehr klug war, er war Arzt nämlich, und er hat sich mit dem Paulus, mit den Aposteln aufgehalten. Theologen, ich sage nur mal noch in zwei Sätzen, meinen, er könnte sogar ein Arztsklave von einem römischen edlen Herrn gewesen sein. Damals war es halt so. Und wenn er das Evangelium so richtig hingebig studiert hat und erkannt hat und er sich bekehrt hat, hat er sich entschieden, ich schreibe es auf. Wahrscheinlich mit dem Paulus zusammen haben sie zusammengewirkt. Aber der Titel ist an irgendeinem Römer tituliert, und die Absicht war, dass nicht nur die Juden das Evangelium hören, sondern dass auch die Heiden es lesen und hören. Und darum diesen Titel, edler Festus. Es könnte aber auch sein, dass edler Theophilus. Es kann sein, dass es diesen Theophilus gegeben hat, dass der was Besonderes, Großes war. Aber es könnte auch sein, es war nur ein Vorschein, Die haben gebetet und haben gesagt, so, das Evangelium, damit es gelesen wird, muss man den Römer so schmackhaft machen, dass es alle lesen. Es war ja der Römische Reich. Und als die Römer Theophilus gelesen haben und Edel, oh, Brief für die Römer, für unsere Gesellschaft, oh, das lesen wir auch. Ich komme nachher noch näher zurück. So viel zu Lukas. Im Vers 3 lesen wir, diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Wir wissen aber, dass nach Jesu Auferstehung, beziehungsweise bevor er starb, die Jünger eine Ausbildung genossen haben wie kaum ein Theologe in der Welt. Sie haben das Wort, die Schriften, die Gesetze, die Psalmen und Gottes Willen lernen können wie niemand. Aber sie haben es nicht alle verstanden. Und als Jesus auferstanden war, lesen wir, dass die Emmaus-Jünger es immer noch nicht verstanden hatten. Wir dachten, aber wir haben es nicht kapiert. Und als Jesus zum Himmel fuhr, zur Christi Himmelfahrt, heißt es, sie schauten alle hinterher, aber einige zweifelten. Lasst uns heute Morgen mal so ein bisschen schauen, was in diesen 40 Tagen geschehen hat können. Jesus wurde auferstanden. Jesus hat sich durch verschlossene Türen, durch verschlossene Mauern immer wieder gezeigt, hat in diesen 40 Tagen sich immer wieder manifestiert, hat auch Wunder getan. Und bei der Himmelfahrt lesen wir in Matthäus 28, einige aber zweifelten. Lasst uns jetzt mal diese 40 Tage mal genauer beobachten. Auch wir haben zwischen Ostern, zwischen Auferstehung und Christi Himmelfahrt die 40 Tage. Nennen wir es jetzt erstmal kalendarisch so. Wie hätten wir uns verhalten oder wie verhalten wir uns? Andersrum. Wie christlicher sind wir denn geworden von Ostern bis Christi Himmelfahrt? Wer könnte sagen, ich habe so viel zugenommen an Christen, Heid oder an Gläubigkeit oder an Heiligkeit oder an Geistlichkeit. Die Hände möchte ich jetzt nicht sehen. Aber diese 40 Tage sind so stark von Bedeutung und prüft dein Leben. Man kann in diesen 40 Tagen, in dieser Zeit, zu Gott nahe kommen. Man kann auch gleichgültig bleiben. Man kann auch zweifeln. Die 40 Tage sind in der Bibel von großer Bedeutung. Wir kennen, Mose ging 40 Tage auf den Berg. Wie erging es dem Mose in diesen 40 Tagen? Ist er Gott näher gekommen oder ist er von Gott weiter weggekommen? Jahre in der Wüste. Das Volk Israel, jetzt nehme ich die Jahre, aber ich komme wieder auf die Tage zurück. Sie waren mit Gott, Gottes Herrlichkeit war bei ihnen, so wie wir es gelesen haben. Gott offenbarte sich den Jüngern in diesen 40 Tagen immer wieder und öfters durch Zeichen und Wunder, haben wir gelesen. Und trotzdem waren sie nicht so richtig dabei. Das Volk Israel hat Gott gesehen, das Rote Meer sich teilen, die Wunder. Wir lesen von Ninive. Wir kennen die Geschichte von Jona, 40 Tage. Jona geht nach Ninive, nachdem er einen Ausflug gemacht hatte vorher, und sagt den Leuten aus Ninive, 40 Tage und eure Stadt geht unter. Gott wird sein Versprechen einlösen. Gott wird euch das geben, was ihr herausgefordert habt. Wir kennen die Geschichte in den 40 Tagen, was Ninive tat. Lest mal. Das Prophet Jona ist bei den kleinen Propheten. Die Leute haben Buße getan, haben ihr Leben schnell sage ich mal, zusammengerafft haben, gesagt, so wollen wir nicht mehr weiterleben. Bevor wir vor die Hunde gehen, wenn ich so sage, möchten wir doch gerettet werden. Und wurde Ninive gerettet? Offensichtlich ja. Ich höre dann jetzt mit der 40 auf, aber wir kennen die Kundschafter, wurden ausgesandt. 40 Tage haben sie Kanaan erkundschaftet. Mose hatte sie ausgesandt, geht und erkundschaftet das Land und berichtet, was ihr seht und was sein wird. Und wir kennen alle, wie die Kundschafter zurückgekommen sind. Die waren 40 Tage dort, das Volk war 40 Tage woanders. Und in diesen 40 Tagen haben manche Gott kennengelernt. Von den Kundschafter haben nur 2 mit Gott wirklich Gemeinschaft gehabt und die anderen 10 haben keinen Mut gehabt. Wenn ich jetzt fragen würde, wie würde es uns ergehen in diesen 40 Tagen? Was denkt ihr, würden wir alle so sein wie Josua und Kaleb? Würden wir uns entscheiden wie die aus Ninive und sagen, wir ziehen Sack und Asche an und wollen Gott gefallen, nicht, dass uns das Unheil trifft? Wir sehen, wie trügerisch die Zeit, wenn wir jetzt die 40 Tage nennen, wie trügerisch es für uns auch sein kann. Und wenn wir weiterlesen, Vers 4 und 5, und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Wenn wir von den 40 Tagen abrücken, aber wir auf Jesus hingehen, wir reden überwiegend von gläubigen Leuten. Die Kundschafter waren gläubig. Die Israeliten waren gläubig. Die aus Ninive waren eigentlich ungläubig. Aber die haben von Gott gehört und haben sich wirklich hingegeben. Die Jünger waren gläubig. Ich bin sicher, dass sie sich bekehrt haben. Die waren auch getauft. Denn Jesus sagt, bleibt in Jerusalem. Ihr als Christen, ihr seid zwar gut, ihr habt euch auch bekehrt. Ihr habt euch auch taufen lassen. Aber ihr braucht die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ihr braucht die Kraft von oben. Wir könnten nun sagen, ja, Moment, die waren getauft. Taufen lässt sich nicht ein Kind, es waren keine Kinder. Man pflegt ja auch Kindertaufe, aber in diesem Fall reden wir nur von Menschen, die sich bewusst für Gott entschieden haben. Johannes hat nur die getauft, die sich bekehrt haben. Jesus hat auch nur die getauft, die sich wirklich für Gott entschieden haben. Die haben rechtschaffene Früchte gebracht. Wir kennen, wie Johannes verkündet hat, bringt rechtschaffene Früchte, bekehrt euch und dann lasst euch taufen. Kann das wahr sein, dass wenn man sich taufen lässt und getauft ist, dass man immer noch zweifelt? Ist hier jemand, der nicht getauft ist? Erwachsenentaufe meine ich. Schade, du sollst dich unbedingt taufen lassen. Und wenn hier noch jemand ist, der nicht getauft ist oder die nicht getauft sind, lasst euch taufen. Nicht für die Gemeinde, sondern für Christus. Er hat sich auch taufen lassen. Jesus sagt, bleibt in Jerusalem, damit ihr nicht nur gewöhnliche Christen seid. Denn gewöhnliche Christen sind schwach. Die Jünger waren auch Christen. Aber als Jesus dann verfolgt war, als Jesus dann gefangen genommen war, wissen wir, wie stark diese Christen waren. Selbst der Stärkste war ziemlich wackelig geworden. Und darum ist es so wichtig, dass wir warten. Jetzt ist Christi Himmelfahrt vorbei. Jetzt warten wir kalendarisch auf Pfingsten. Wartest du, möchtest du mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Ihr sollt mit der Kraft von oben erfüllt werden. Und nochmal, frage ich und wünsche ich, dass jeder von uns mit der Kraft von oben, mit der Kraft Gottes erfüllt wird. Und doch frage ich, bist du erfüllt? Wenn wir weiterlesen, wisst ihr, wie die Christen sofort geantwortet haben, die Jünger: Herr, wenn du die Kraft des Geistes kommen lässt, wenn du uns die Kraft Gottes sendest, wirst du dann uns von den Römern befreien? Wirst du dann das Reich Israel aufrichten? Ich habe so in meinem Geist so gesagt, es müssten wahrscheinlich moderne Christen sein, weil moderne Christen denken mehr an Prosperity und an Prosper und an Herr segne, und wir werden stark sein und wir werden über die Römer herrschen und wir werden die Größten sein. Und der Herr sagt, hey, über die politische Lage, lasst es. Egal wie groß Israel werden würde, so wie zu Zeiten Davids und Salomos, ist im Vergleich zu der Ewigkeit ein minimales. Ich rede nicht von einem Reich, das irgendwann vergeht, auch wenn es noch so groß ist. Ich rede von der Ewigkeit, dass ihr alle dort seid, wo ich bin. Und der Herr Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ah, okay, du redest davon, Jesus. Ach, okay. Wir haben zwar gehört, du hast es gesagt, du wirst uns deinen Geist senden, der uns leiten wird und alles. Und wie wird es gehen? Und Geschwister, ich möchte uns doch schon gerne mitnehmen, dass wir uns das so richtig hineingeben. Wisst ihr, wir reden von Pfingsten, von Krafterfüllung, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Wir reden davon und wissen nicht, was es ist. Wer hat es schon erlebt? Wer ist richtig mit Kraft erfüllt? Nicht für mich, sag es dir. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber wir wissen, man kann auch stark, man kann erfüllt sein im Geist, man kann aber auch schwach unterwegs sein. Und die Geistesfülle und die Geistesstärke ist nicht einfach so, ich hab's jetzt und jetzt bin ich stark. Wir haben gelesen, die Jünger kehrten um. Jesus hat gesagt, geht nicht irgendwo hin und evangelisiert auf irgendwas los, denn ihr werdet schwach sein. Es wird euch jemand erschrecken und dann seid ihr auf der Flucht. Wenn jemand die Waffe auf euch hält oder wenn jemand euch bedroht, da rennt ihr noch schneller wie Petrus damals. Aber wenn ihr mit der Kraft erfüllt sein werdet, dann werdet ihr mutig werden, dann werdet ihr Kraft haben und dann könnt ihr tatsächlich effektiv predigen und evangelisieren. Aber Jesus hat nicht gesagt, und ihr werdet meine Zeugen sein im christlichen Zentrum in Schwenningen, im ICF Konstanz oder Stuttgart und wie die ganzen großen Gemeinden heißen. Der Herr segne die Gemeinden. Jede Gemeinde ist sehr wichtig und zu loben. Denn lieber 100-mal Gemeinden wie einmal Diskothek. Aber der Herr hat sie nicht in den Gemeinden hingeschickt zum großartig Zeugnis sein, sondern ihr werdet in Jerusalem sein, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Welt. Viele denken, Zeuge Jesus zu sein, ist nur in den Gemeinden. Nur in der Gemeinde ist einfach nur Gottesdienst. Nein, Geschwister, wir brauchen die Kraft draußen viel mehr wie in der Gemeinde. Die Krafterweisung ist nicht, um es zu zeigen, sondern wenn im Wildnis Gefahr ist, dann musst du Kraft haben. Dann musst du dastehen. Dann musst du erfüllt sein, dass du A, nicht Angst hast und B, wenn du den Namen Jesus nennst und wenn du das Evangelium verkündigst, dass Menschen so wie in Jerusalem plötzlich reuefertig, bußfertig werden und sagen, was sollen wir tun? Nun, es kann ein schöner Wunsch sein. Also ich möchte mit dem Geist erfüllt werden wollen. Ich glaube ihr auch. Aber es kommt nicht so einfach. Wie haben sich die Jünger verhalten? Was haben sie getan? Wir haben gelesen, sie blieben in Jerusalem. Sie gingen in den oberen Saal und sie verharrten im Gebet in Einheit. Ich kann dir sagen, du kannst 10 Jahre beten, wenn du deinen Nachbarn, deine Geschwister, deinen Bruder und deine Schwester nicht von Herzen gut ausstehst, kann der Heilige Geist nicht wirken. Wenn die Einheit oben im oberen Saal nicht zu 100% da wäre, wäre der Heilige Geist nicht gekommen. Wir haben gelesen, sie verharrten in Einheit im Gebet und sie beteten und sie haben Kraft empfangen. Und wir wissen, wie es zu Pfingsten war. Manche wollen nur sehen und welches Ereignis. Zu Pfingsten war es tatsächlich so, dass Feuerzungen gekommen waren, was damals wichtig war. Aber wir sehen, plötzlich waren die Jünger sowas von mutig, sowas von tapfer, sowas von angstfrei. Sie sind hingestanden, egal wo, und haben das Evangelium verkündigt. Man sagt, Theologen sagen, diese Handvoll Jünger haben innerhalb von 30 Jahren, und das können wir uns merken, tatsächlich Israel evangelisiert. Sie haben dort Palästina und Asien evangelisiert und haben Europa evangelisiert bis Rom innerhalb von 30 Jahren, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Wenn der Heilige Geist Gottes Werk bekräftigt, wenn der Heilige Geist in dir ist, auf dich kommt. Und ich sage dir Folgendes, das kommt nicht automatisch. Die Geistesfülle, die Geistestaufe kommt nicht so. Die Geistesfülle, die Geisteskraft muss erbeten werden, muss in der Gegenwart Gottes sein. Es muss alles Fleischliche, wie wir gesagt haben, ausgeräumt werden. Es muss eine Beziehung mit Gott sein. Da ist keine Falschheit, da ist keine Unwahrheit, da ist keine Unaufrichtigkeit, da ist nur Heiligkeit und Ehrlichkeit. Und so kann der Geist kommen. Und er kommt auch. Und der Heilige Geist kann auch betrübt werden durch unser Verhalten. Der Heilige Geist kann mehr sein, kann auch weniger sein. Wir wissen ganz genau, dass der Heilige Geist nicht immer so stark auf den Jüngern war. Als sie so richtig im Geist waren, hat die Gemeinde gebetet. Petrus war gefangen genommen und sie wussten nicht, wie es ausgeht. Und es heißt, da kam der Geist und die Fesseln fielen. Und die Tore gingen auf. Und Petrus hat gedacht, er träumt. Er hat nicht mal richtig wahrgenommen, was passiert. Aber so wirkt der Geist. Und die Geisteswirkungen, und da passt bitte alle gut auf, haben nicht ein Schema, wie es du dir vorstellst oder ich, sondern er kann wirken, er kann hineinreden, er kann leise kommen, er kann lauter kommen, er kann zu Zeit, zu Unzeit wirken, wie du dir gar nicht merkst. Ich sage euch, ich erlebe das Wirken des Herrn immer wieder, wenn ich abends krank ins Bett gehe und sage, Herr, ich bin so, wie ich bin, hilf mir. Wenn du möchtest, nimm es weg, bis ich aufwache. Und ich habe es mehrfach oft erlebt. Oder ich habe gesagt, Herr, ich habe hier ein Problem. Jetzt rede ich mal von mir. Zeig mir einen Traum oder zeig mir ein Zeichen, das ich sehen kann. Und ich durfte es erleben. Du hast sicher andere Dinge. Die Apostel haben durch Weissagungen manchmal, ist auch Geisteswirken oder Geistesausgießen. Das heißt, Paulus ist unterwegs. Und in Antiochia kommt ein Prophet, Agabus, und sagt in der Gemeinde, so spricht der Geist, es wird eine große Hungersnot stattfinden. Und es war Hungersnot. Und die Gemeinde wusste es. Und die Gemeinde sah es als Geisteswirken, als Geistesausgießung, als Geistessignal. Der Heilige Geist hat uns was wissen lassen, was man sonst nicht wissen würde. Paulus ist unterwegs und will nach Jerusalem und will die Gaben bringen. Und dann ist er im Haus eines gläubigen Bruders und dann kommt Agabus und nimmt einen Gürtel und bindet sich die Hände und die Füße und sagt, dem dies Gürtel gehört, der hat es nämlich von Paulus genommen, der wird so gefangen genommen und in Jerusalem festgehalten. Hat der Heilige Geist gewirkt? Hat der Heilige Geist gesprochen? Und Paulus wusste, auf was er sich einlässt. Und wir lesen der ganzen Apostelgeschichte, wie der Heilige Geist sie immer wieder ermutigt hat. Und sicherlich könnten wir jetzt Fragen stellen, warum wirkt der Geist so und nicht anders? Warum sagt er es manchmal so genau und manchmal sagt er nichts? Ich will dir Folgendes sagen. Der Heilige Geist möchte immer mehr uns sagen, wenn wir im oberen Saal zusammen sind, wenn wir den Herrn suchen, wenn wir in Einheit sind, wird uns der Geist viele Geheimnisse des Alltags und der jetzigen Zeit und die der Zukunft bekannt geben. Nur wenn wir nicht verharren, wenn wir nicht warten, wenn wir so sind wie die 10 anderen Kundschafter, wenn wir so sind wie die Israeliten 40 Jahre irgendwo unterwegs, als Gläubige, als Religiöse, wenn wir vielleicht so sind wie die Jünger bis Christi Himmelfahrt, sie zweifelten. Und wenn wir dort lesen, als Jesus gen Himmel fuhr, wie sie hinterher geschaut haben. Stellt euch die Szene vor, die schauen hoch. Und wie ich schon gesagt habe, in Matthäus 28 heißt es, sie guckten hoch, manche zweifelten. Und man weiß ja nicht, wie lange sie geschaut haben. Als Kinder haben wir manchmal so einen Spatz gefangen oder einen Vogel gefangen und irgendwann haben wir sie losgelassen. Und dann haben wir als kleine Kinder geguckt, wie hoch fliegt dieser Vogel. Und sie ist noch und immer noch. Und dann sind wir gestanden, guck, dort kommt sie wieder. Ich möchte es jetzt nicht dramatisieren, aber sie sind da gestanden, verzweifelt, haben gesagt, was wird denn geschehen? Wird dieser Jesus tatsächlich wiederkommen? Wird es so sein? Manche glaubten. Manche zweifelten. Manche haben die 40 Tage tatsächlich in Christus verbunden, wahrgenommen, festgehalten. Manche haben es nicht ergriffen. Und ich möchte jetzt heute Morgen unbedingt darauf hinweisen, Christus wird wiederkommen. Christus wird wiederkommen. Christus wird 1000%ig wiederkommen. Bist du Josua und Kaleb? Bist du so wie diejenigen, die es von ganzem Herzen glauben? Oder du sagst, schauen wir mal. Aber ich sage, die Gnade Gottes ist groß. Aber wenn er wiederkommen wird, dort können wir nicht sagen, okay, Herr, wir warten nochmal auf eine Ausgießung, es wird nochmal irgendwie werden. Dann wird automatisch auch das Gericht kommen, wer geglaubt hat oder wer nicht geglaubt hat. Und Geschwister, es kann die Zeit sehr nahe sein. Aber jetzt haben wir noch die Gnadenzeit. Jetzt sind wir noch in den 40 Tagen Abstand oder Zeitraum. Jetzt können wir noch unser Leben richten. Der Herr ist zum Himmel gefahren und er hat gesagt, ich sende euch den Tröster. Herr, ich habe im Alltag wirklich Schwierigkeiten, aber gib mir deinen Geist, dass ich überstehe. Ich will wirklich ein Zeugnis für dich sein. Ich habe meinen Arbeitskollegen schon 3-mal evangelisiert und es passiert nichts. Herr, gib deinen Geist und bekehr du ihn. Herr, ich habe für mein Kind schon so oft gebetet. Herr, sende deinen Geist und heile dieses Kind. Herr, ich habe für meine Stadt schon so viel gebeten. Herr, gieße deinen Geist aus, dass es ergeht wie die in Jerusalem. Herr, ich glaube an dich. Wollen wir? Geschwister, hier geht es nicht, wer welche Einstellungen hat. Du kannst Einstellungen haben, die du willst. Aber wenn es um Gottes Wahrheit geht, lasst uns es ergreifen. Und lasst uns hier nicht unsere Weisheit und unsere Einstellungen vor Gottes Gnade und Gottes Wahrheit stellen, sondern lasst es uns ergreifen. Wollen wir es tun? Geschwister, der Herr hat gesagt, ich werde euch den Tröster senden. am Mittwoch diejenigen, die da waren, wir haben Johannes 14 betrachtet. Den Geist, der euch trösten wird, der euch begleiten wird, der mit euch sein wird, der euch nie verlassen wird, der euch wirklich schützen wird. Das Problem ist nur, wenn wir es nicht glauben. Das Problem fängt nur dort an, wenn wir zweifeln. Das Problem fängt dort an, wenn wir Gott in Frage stellen. Das Problem fängt dort an, wenn wir Jesus nicht die nötige Ehre geben. Und wisst ihr, wir schauen schnell auf andere. Aber wenn unser Herz nicht brennt, dann sind wir eher die 10 Kundschafter und nicht die 2. Eher diejenigen, die zweifeln und nicht die, die wirklich warten. Und ich möchte uns ermutigen als Gemeinde, es wäre so schlimm, es wäre so verkehrt, wenn wir in diesen 40 Tagen oder 40 Jahren oder 70 Jahre, von mir aus sollst du 95 Jahre alt sein, aber wenn es nicht in enger Beziehung mit Christus ist, ist es wertlos. Wenn wir nicht mit Christus und der Kraft der Auferstehung verbunden sind und sein Geist nicht in uns ist, dann haben wir umsonst gelebt. Und er hat uns den Trost verheißen. Ich werde euch den Tröster senden, zweifelt nicht. Ich werde bei euch sein, zweifelt nicht. Ich bin der, der alle Dinge für euch schon vorherbestimmt hat, zweifelt nicht. Ich bin der, der euch liebt. Lass dich lieben. Der Herr schenke Gnade. Wir können noch Apostelgeschichte lesen. Lukas hat das Lukas-Evangelium geschrieben und hat berichtet von Jesus, bis er gen Himmel gefahren ist. Auch Matthäus. Die Apostelgeschichte hat kein Ende. Die Apostelgeschichte ist Open End. Die Apostelgeschichte könnte hier in Schwenningen weitergeschrieben werden. Die Apostelgeschichte kann mit deiner Familie weitergehen. Die Apostelgeschichte will in unserer Generation wirklich verkündet werden und gelesen werden und gepredigt werden. Dem Herrn sei Ehre. Geschwister, lasst uns jetzt vor dem Herrn kommen. Wir wollen beten. Ich möchte uns ermutigen. Kommt, beten wir, dass der Herr uns erfüllt mit der Kraft von oben. Wir wissen, wie es geht. Wir sind getauft. Wir haben tatsächlich die Gesetze und die Propheten und das Evangelium gelesen und wir wissen. Aber uns fehlt die Kraft. Herr, schenk uns diese Kraft. Kommt, wir beten, dass der Herr uns in dieser Zeit wirklich ausrüstet mit der Kraft von oben. Ich möchte uns ermutigen. Kommt, lasst uns gemeinsam beten. Die Sänger dürfen schon nach vorne. Wenn irgendjemand Gebet braucht und sagt, ich brauche diese Kraft von oben, ich will mehr von dem Herrn Jesus erleben, komm nach vorne und wir wollen auch beten miteinander. Wir wollen einfach Gott suchen in dieser Zeit, in der wir hier sind. Ich nenne wieder die 40 Tage. Ich nenne es darum, dass wir die Zeit nicht verstreichen lassen, dass uns nicht die Zeit betrügt, sondern dass wir es ausnutzen. Der heute zweifelt, ist nicht sicher, dass die Zweifel morgen weg sind. Bitte den Herrn, dass er dir den Zweifel wegnimmt.